Wir begrüßen Sie am Heiligabend hier bei Radio Neue Hoffnung ganz herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf mit Marcel Malgo. Er wird sprechen über das Thema »Der Mann, der auf seinen Heiland wartete«. Unser treuer Gott und Vater segne Sie ganz reich in diesen Weihnachtstagen und durch diese Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Unser Thema heute lautet »Der Mann, der auf seinen Heiland wartete«. Ich lese Ihnen einige Verse aus der Weihnachtsgeschichte, und zwar aus Lukas 2, ab Vers 25. »Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon, und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden vom Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist, nach dem Gesetz, nahm er ihn auf seine Arme, lobte Gott und sprach, Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Bis soweit? Das war Lukas 2, 25 bis 32. Der Mann, der auf seinen Heiland wartete, war wahrscheinlich ein ziemlich alter Mann namens Simeon aus Jerusalem. Kein geringeres Zeugnis als die Schrift, wir haben es eben gelesen, bezeugt über ihn, dass er wartete auf den Trost Israels. Ich möchte vorweg etwas sagen. Ich hatte mir vorgenommen, diese ganzen Verse heute Morgen mit Ihnen kurz durchzunehmen. Einfach diese Geschichte. Und ich bin stecken geblieben beim ersten, Vers 25. Für den Zusammenhang habe ich diese Texte ganz gelesen. Diese Verse, aber wir werden heute nur sprechen über Vers 25. Da möchte ich Ihnen noch etwas sagen. Vielleicht denken Sie jetzt, ein Vers, was wird man da alles hören müssen? Es ist nichts Spektakuläres, nichts Außergewöhnliches. Im Gegenteil, als ich fertig war, habe ich gedacht, ist das jetzt alles? Weil es sehr einfache Gedanken sind, ausgehend von diesem Vers, für Sie und für mein persönliches Glaubensleben. Und ich denke, es ist gut, wenn wir uns damit beschäftigen, man könnte fast sagen, mit dem ABC unseres Glaubens. Der Mann, der auf seinen Heiland wartete. Ich lese noch einmal diesen ersten Vers. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon, und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Das jährliche Weihnachtsfest, das ist in erster Linie, das ist klar, das Fest der Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Aber es ist auch das Fest der Erwartungen oder der Erwartung. Ich würde sogar sagen, Weihnachten ist geprägt von Erwartung. Ich denke manchmal, wenn man so herumblickt in diese Welt, wie die Welt Weihnachten feiert, irgendwie erwarten die auch etwas. Mir ist aufgefallen, und ich habe es auch mit meiner Familie besprochen, dass dieses Weihnachtsfest, wo wir jetzt auch wohnen und wenn man auch in die Zionshalle fährt oder irgendwo anders hin, dass viel mehr Lämpchen hängen. Die Häuser sind geschmückt wie noch nie. Ja, letztes Jahr war es auch schon intensiv, aber ich denke, es ist noch fast mehr. Ja, sagen wir, das kommt alles aus Amerika, das ist die amerikanische Weihnacht. Ich denke, meine Brüder und Schwestern, die Menschen in der Welt, sie suchen etwas, sie erwarten etwas. Sie wollen mehr als nur das, was jedes Jahr Weihnachten ist. Also Weihnachten ist wirklich geprägt von Erwartung. Warum zum Beispiel unsere Kinder in den letzten Tagen und vielleicht auch heute voll Erwartungen sind, das ist klar wegen der Geschenke willen, Süßigkeiten. Vielleicht haben sie es schon bekommen, vielleicht bekommen sie es noch. Ich weiß, Manche Christen wollen nichts wissen vom Geschenke geben an Weihnachten. Und ich denke, hier muss man einfach mit Paulus sagen, jeder sei seiner Meinung gewiss. Also, wer Geschenke macht, wunderbar. Wer sie nicht macht, auch wunderbar. Aber bedenken Sie Folgendes. Weihnachten ist, Peter hat es gesagt, der Tag der Freude. Und Weihnachten wurde das größte Geschenk uns Menschen gegeben, das wir je bekommen haben und je bekommen werden. Jesus Christus, den Sohn Gottes, er ist ein Geschenk. Er wurde uns vom Vater geschenkt und er wurde uns vollkommen geschenkt. 100%. Alles haben wir bekommen in Christus. Also, von daher, warum machen Sie sich nicht einen Tag der Freude? Warum machen Sie nicht auch Geschenke? Um dieses Fest zu feiern, das Fest des Geburtstages unseres Herrn Jesus Christus. Natürlich, wir dürfen uns vom Weihnachtsroman nicht mitschleppen lassen, das ist klar, es ist ja unglaublich, was alles geboten wird, aber das nimmt nicht weg, und das möchte ich sagen, das liegt mir auf dem Herzen, dass wir Christen den Geburtstag unseres Heilandes gebührend feiern sollen und dürfen. Ich hoffe, Sie tun es, dass Sie heute nicht griesgrämig zu Hause sitzen, sondern dass Sie sich freuen, selbst wenn Sie allein sind, freuen Sie sich an Jesus Christus, der auf diese Erde gekommen ist. Erwartung, es gibt noch eine andere Erwartung und die ist schon weit besser als Erwartung der Geschenke. Viele Kinder Gottes strecken sich gerade in der Weihnachtszeit aus nach neuen geistlichen Segnungen. Segnungen für den inneren Menschen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen so geht, mir geht das so. Wir erwarten, dass die Geburt Christi, die vor 2000 Jahren geschehen ist, dass sie so neu wird, so real, dass für uns daraus ein neuer, großer, innerer Gewinn entsteht. Und hier möchte ich Folgendes sagen, jeder, der sich aufrichtig nach einem solchen Segen ausstreckt, mit allen Fasern seines Herzens, bekommt ihn auch. Glauben Sie es mir. Er darf erfahren, dass Weihnachten, dass an diesem Fest Jesus Christus ihm neu und ihm groß werden wird, dass er neu erfüllt wird mit seinem Heiland, vielleicht mehr als je zuvor. Blickt nicht zurück auf das Letzte, sondern lebt jetzt im diesjährigen Weihnachtsfest. Gott will euch segnen. Jesus Christus will sich am diesjährigen Weihnachtsfest in uns verherrlichen. Glauben Sie mir. Ganz aufs Neue. Und zwar so, wie das vielleicht noch nie der Fall gewesen ist. Glauben Sie mir, die Segnungen Gottes sind immer, immer auf Steigerung ausgelegt. Das haben wir hier oft betont. Ich sage es heute wieder. Gott hat mehr zu geben als bisher. Und das ist das Wesen von Erwartung. Was kennzeichnet Erwartung unter anderem? Ja, Erwartung hat doch damit zu tun, dass ich etwas erwarte, was ich noch nicht besitze. Ich erwarte doch nicht etwas, was ich bereits habe. Sehen Sie, wir geben unseren Kindern nicht jedes Jahr das Gleiche. Die würden sagen, ihr braucht mir uns gar nichts mehr zu geben. Wir wissen schon, was eingepackt ist. Wir geben ihnen immer etwas Neues. Das ist Erwartung. Ich erwarte etwas, was ich noch nicht habe. Und dieses Weihnachtsfest heute, morgen und hoffentlich war es gestern Abend schon so. Das sind Tage, sie dürfen erwarten, dass der Herr Jesus sie neu segnet, neu erfüllt mit seiner Gegenwart. Dass das Anschauen des Lammes Gottes, was vor 2000 Jahren geboren wurde, dass es sie erquickt wie nie zuvor. Gott ist ein Gott, der immer neue Segnungen parat hat. Und wenn Sie es glauben wollen, dann sind uns in dieser Beziehung keine Grenzen gesetzt. Ich möchte dies kurz illustrieren, ein Beispiel, das Sie schon kennen, ich weiß. Trotzdem, alttestamentliches Bild, 2. Chroniker 25, ein König namens Amasia, er muss in den Krieg ziehen, wieder die Männer von Seir. Für diesen Krieg bietet er aus dem Königreich Israel 100.000 Söldner auf und er bezahlt 100 Zentner Silber, Sold. Dann kommt ein Mann Gottes mit der Nachricht, Amasia, du wirst den Krieg verlieren, wenn du die Söldner nicht nach Hause schickst. Und Amasia war gehorsam. Er schickt sie nach Hause. Er hat aber ein großes Problem. Welches Problem? Er sagt, was geschieht mit den 100.000 Zentner Silber, die ich bereits bezahlt habe? Das können Sie nachlesen. 2. Chroniker 25, Vers 9. Amasia sprach zum Mann Gottes, was soll man dann tun mit den 100 Zentnern, die ich bereits den Kriegsleuten gegeben habe? Und dann kommt jene wunderbare aussagekräftige, besondere Antwort. Gott hat ihm das gesagt. 2. Chroniker 25, Vers 9. Der Mann Gottes sprach, es steht beim Herrn, dir mehr zu geben als dies. Punkt. So einfach. Wir könnten das anders sagen. Amasja, ja, du hast recht, 100 Zentner Silber, das ist sehr viel. Aber was ist das beim Herrn? Nichts. Er kann dir viel mehr geben. Erwarte es von ihm. Also, genauso dürfen Sie und ich bei jedem Weihnachtsfest Neues und Großes erwarten. Wenn Sie den Sohn Gottes betrachten, wenn Sie sich mit der Weihnachtsgeschichte beschäftigen, wenn Sie in Ihrer Familie die Weihnachtsgeschichte lesen, darüber reden, darüber beten, darüber nachdenken, glauben Sie mir, dieses Betrachten des Kindes von Bethlehem kann Sie so segnen wie nie zuvor. Es muss nicht etwas Traditionelles sein, unser Weihnachtsfest. Es darf etwas Neues sein. Es steht beim Herrn, dir mehr zu geben als dies. So, also erste Erwartung, das ist die ganz allgemeine, Geschenke. Zweite Erwartung, geistlich, innerlich, neue Segnungen. Und jetzt gibt es eine dritte Erwartung und das ist meine Botschaft. Eine dritte Erwartung, die Weihnachtszeit prägen sollte. Und hier sage ich, es ist nicht immer bei jedem der Fall, leider. Dennoch, es gibt eine dritte Erwartung, die sollte jedes Weihnachtsfest, das heißt, wo Gläubige Weihnachten feiern, sollte es dieses Fest prägen. Es handelt sich um etwas, was gerade für diese Zeit außerordentlich wichtig ist. Was soll einen wahren Christen bei jedem Weihnachtsfest mehr und mehr erfüllen? Ich bin froh, mein Bruder hat das schon angedeutet bei der Einleitung. Was muss meine und Ihre Erwartung sein? Hier, heute, nichts anderes, als was wir gelesen haben über Simeon. Was haben wir gelesen über Simeon? Was war seine Erwartung beim ersten Weihnachtsfest? Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon und dieser Mann wartete auf den Trost Israels. Ich möchte es so sagen, wenn nicht jedes Weihnachtsfest eines jeden Jahres uns dahin bringt, dass wir nicht mehr und mehr mit einer tiefen Erwartung auf die Wiederkunft Jesu erfüllt werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir lediglich gefühlsmäßig Weihnachten gefeiert. Gefühlsmäßig. Alles mag schön gewesen sein, aber am wichtigsten haben wir vorbeigefeiert. Hören Sie in diesem Zusammenhang das bekannte Wort des Paulus, 1. Korinther 15, Vers 19, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus? Sind wir die Elendesten unter allen Menschen? Das bedeutet im Kontext unserer heutigen Predigt. Wer Weihnachten nur in dem Sinne feiert, dass er sich lediglich mit dem ersten Kommen des Herrn beschäftigt, hat etwas sehr Essentielles verpasst. Er hat nicht falsch gefeiert, denn immerhin ist Weihnachten das Fest der Geburt Jesu, aber er hat an etwas vorbeigefeiert, was unbedingt zu Weihnachten hinzugehört, meine Brüder und Schwestern. Wer nur beim Kind in der Krippe bleibt, er geht also nicht weiter, indem er sich voller Erwartung nach dem zweiten Kommen Jesu ausstreckt. Wer dies tut, der hat sich tatsächlich, ich sag's mal so, einen Heiland nur für dieses Leben erwählt. Deshalb habe ich den Text gelesen des Paulus, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Wer nur beim Kind in der Krippe bleibt, hat sich einen Heiland für dieses Leben erwählt. Ein solches Weihnachtsfest kann schön sein, man besinnt sich auf das Kind in der Krippe, man dankt für das Kommen dieses Kindes, ich hoffe, Sie haben es schon getan, man singt über dieses Kind und man kann auf diese Art, kann man gefühlsmäßig ein ganz schönes Fest feiern und ich denke, der Herr segnet das auch. Aber das Kind wurde Mann. Dieser Mann starb am Kreuz von Golgatha. Und nach 3 Tagen ist er auferstanden. Und nach dieser glorreichen Auferstehung fuhr er auf den Himmel. Und was sagten die Engel zu den Jüngern, die ihm nachstarrten, als er von ihnen wegfuhr? Apostelgeschichte 1, Vers 11. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel fahren sehen. Meine Brüder und Schwestern, das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten eines jeden Christen. Wir sollten uns unbedingt mit dieser Hoffnung beschäftigen. Diese Erwartung im Herzen haben. die Erwartung auf einen wiederkommenden Herrn Jesus Christus. Natürlich, wir beschäftigen uns in diesen Tagen ausgiebig mit dem Kind in der Krippe. Wir denken nach über Josef und Maria, über die Weisen. Wir lesen das alles, wir besprechen das, wir reden darüber. Ich lese das immer in einer anderen Übersetzung. Es ist irgendwie neu, ja? Und es ist gut, dass wir uns damit beschäftigen. Aber Weihnachten feiern, wie es einen Christen geziemt, bedeutet auch, und dies nicht zuletzt, sich mit der herrlichsten Erwartung eines Christen zu beschäftigen, die Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Und auch diese Erwartung darf größer werden, sollte sie steigen, von Jahr zu Jahr. Auch hier gilt, es steht beim Herrn, dir mehr zu geben als dies. Ich sag's mal mit dem Bild, ja, was wir vorhin gelesen haben. Wenn Ihre Zukunftserwartung, die Erwartung Ihres Heilandes in diesem Jahr nur 100 Zentner Silber wog oder wert war, dann darf sie gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit sich drastisch vergrößern, verdoppeln. Gott will, dass Sie an diesem Weihnachtsfest mit einer Erwartung, einer Sehnsucht auf das Wiederkommen seines Sohnes erfüllt werden, wie Sie diese noch nie hatten, glauben Sie mir. Und das muss auch so sein. Jedes Weihnachtsfest bringt uns näher an den Tag heran, an dem Jesus uns zu sich in sein himmlisches Reich holen wird. Jedes Jahr bringt uns näher zu diesem Zeitpunkt. Deshalb muss diese Erwartung von Weihnachtsfest zu Weihnachtsfest, von Jahr zu Jahr wachsen und vertieft werden. Jedes Weihnachtsfest sollte uns mehr und inniger mit der Wahrheit von Philipper 3, Vers 20 konfrontieren. Ein bekanntes Wort, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Woher wir erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Jedes Weihnachtsfest sollte Titus 2, Vers 13 größer werden lassen in unserem Herzen. Was steht da? Paulus schreibt, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Muss jedes Jahr stärker werden. Und jedes Weihnachtsfest darf uns darüber hinaus nach dem weisen, über das Petrus spricht. Er geht noch einen Schritt weiter. 2. Petrus 3, Vers 13. Wir erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Meine Brüder und Schwestern, welch große Erwartungen prägen jedes Weihnachtsfest, nicht wahr? Ich rufe euch alle nochmals das Wort zu. Es steht beim Herrn, dir mehr zu geben als dies. Also, beten Sie den Herrn um neue Segnungen. Betrachten Sie das Kind in der Krippe. Beten Sie zum Vater im Himmel. Feiern Sie Weihnachten. Denken Sie darüber nach. Schauen Sie das Antlitz Ihres Herrn. Und Sie werden gesegnet. Aber schaut nicht nur auf das Kind in der Krippe. Bleibt nicht nur das Kind betrachten. Nein, versucht auch einen Blick auf die Herrlichkeit zu werfen, die euch drüben erwartet. Eine Herrlichkeit, die jedem Verstand, jedem Vergleich standhält. Würden wir nur die leiseste Ahnung haben, was uns im Himmel erwartet, wie würde unser Herz klopfen vor Erwartung? Wir würden anders Weihnachten feiern. Wir würden auf das Kind in der Krippe blicken. Vom Kind dann aber auf den Gekreuzigten. Vom Gekreuzigten auf den Auferstandenen. Vom Auferstandenen auf den, der zur Rechten des Vaters sitzt, und dann auf den, der bald wiederkommen wird. Ich bitte Sie, das ist mein Gebet und das soll heute der Fall sein, dass Sie darüber nachdenken, dass diese Erwartung größer wird in Ihrem Herzen, dass Sie Weihnachten in diesem Sinne feiern, dass Ihre Erwartungen dahin gehen, dass Jesus bald kommt. So, wir kommen zu der ganz praktischen Frage. Wie werden wir Erwartende? Wie werden wir erfüllt mit tiefem Verlangen nach dem baldigen Kommen unseres Herrn und Heilandes? Oder anders gefragt, und das ist die Fragestellung negativ, warum sind wir es nicht? Warum sind wir nicht voller Erwartung auf das Wiederkommen unseres Herrn Jesus? Weshalb sind wir so erdgebunden? Ich weiß nicht, ob Sie das auch beschäftigt, dass man das manchmal in sich selber sieht. Da ist gar kein Hunger, kein Durst, kein Verlangen, um Jesus zu begegnen. Man lebt auf dieser Erde, man arbeitet, man tut seine Sache, man hat seine Familie, man lebt von Tag zu Tag und man fragt sich manchmal, ja, wo ist dann das Begehren? Herr, komme bald. Jemand hat mal gesagt, und das ist sehr ehrlich, nachdem mein Bruder dann am Schluss gesagt hat, Herr, komme bald, hat jemand dann gesagt, ach, wegen mir braucht er nicht so bald zu kommen. Und das war sehr ehrlich. Und das hat mich getroffen. Ich dachte, naja, diese Person sagt, was vielleicht manche denken. ich habe ja noch das zu tun, ich habe das noch zu regeln, ich habe eine Familie, ich bin jung, ich muss zuvor heiraten, ich will Kinder haben, ich möchte Großvater werden und so weiter. Ganz praktisch jetzt. Wie werden wir Erwartende, wie werden wir erfüllt mit Verlangen nach dem baldigen Kommen unseres Herrn und Heilandes? Ja, Simeon. Wie wurde der alte Simeon zu einem Erwartenden? Was prägte diesen Mann? Wie wurde er das, was er war, ein Mann, der auf den Trost Israels wartete? Wie? Schauen Sie, jetzt kommt etwas, da werden Sie vielleicht erstaunt sein, aber zunächst einmal heißt es in unserem Text, wir sind also bei Vers 25 von Lukas 2, wir gehen nicht weiter. Zunächst heißt es in diesem Text, dass er in Jerusalem lebte. Also es heißt so, und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Er wohnte in Jerusalem. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, was ist denn hier so Besonderes dran, dass Simeon in Jerusalem wohnte? Ist das wichtig? Hat das eine Bedeutung? Also ich möchte Folgendes sagen. Es war natürlich nicht so, dass Simeon deshalb auf den Trost Israels wartete, weil er in Jerusalem wohnt. So etwas kann man gar nicht sagen. Ich denke auch, wenn er irgendwo anders gewohnt hätte in Israel, er wäre dort derselbe Simeon gewesen, ein Mann, der auf den Trost Israels wartet. Dennoch hat die Tatsache, dass Simeon in Jerusalem lebte, ist diese Tatsache etwas, was uns viel zu sagen hat. Eine Bedeutung, tiefe Bedeutung, damals sowohl für ihn als auch heute für uns. Und ich will versuchen, Ihnen das zu erklären. Wegen dem bin ich nämlich bei diesem Vers geblieben. Bin ich nicht weitergekommen. Über Jerusalem werden Dinge gesagt, die über keine andere Stadt, über keinen Ort der Welt gesagt werden. Zum Beispiel, und ich denke, das ist uns allen bekannt, ich sage es dennoch, Jerusalem wird genannt die Stadt des großen Königs. Nicht Zürich, auch nicht Bern, nicht Amsterdam. Das ist Psalm 48, Vers 3, Stadt des großen Königs. Ferner wird gesagt von Jerusalem, dass man den Namen des Herrn und sein Lob in Jerusalem verkünden soll. Psalm 102, Vers 22. Dann ist Jerusalem die Stadt, ich zitiere, in der man zusammenkommen soll, um zu preisen den Namen des Herrn. Psalm 122, 3 bis 4. Das sind nur einige Beispiele, nur aus dem Psalm, es gibt noch mehr. Wer also damals in Jerusalem wohnte, wie Simeon, und ich denke, heute ist das auch noch so, der befand sich in einem außerordentlich heilsgeschichtlichen Ort, wo fast jede Gasse, fast jeder Stein von der Gegenwart des Gottes Israels zeugte. Und nicht zu vergessen der Tempel, über den Gott selber gesagt hatte, da soll mein Name sein, 1. König 8, Vers 29. Jetzt stellen Sie sich den alten Simeon einmal vor. Ja, Sie brauchen jetzt ein bisschen Ihre Fantasie. Jedes Mal, wenn Simeon sein Haus verließ, seinen Fuß auf seinem Haus setzte, wurde er unweigerlich in irgendeiner Weise mit dem Gott Israels konfrontiert, ob er wollte oder nicht. Er war ja in Jerusalem, wo, wie gesagt, fast jeder Stein, jede Gasse zeugte von der Gegenwart des Gottes Israels. Und wenn er dann zum Tempel blickte, und den Tempel konnte man gut sehen, von vielen Seiten, da muss es ihn durchzuckt haben. Hier wird einmal der Messias erscheinen, der Trost Israels. Jetzt stellen Sie sich mal vor, er wäre in Tiberias zu Hause gewesen, der Simeon. Ja, er hätte den Tempel nicht gesehen. Ja, er hätte die Straßen Jerusalems nicht gesehen. Diese Stadt hätte er nicht gesehen. Über diese Dinge gesagt werden, die ich Ihnen zitiert habe. Meine Brüder und Schwestern, es ist für mich kein Wunder, dass dieser Mann, weil er dauernd in der Stadt des großen Königs war, dass er mit einer tiefen Erwartung auf das Kommen des Messias erfüllt wurde. Das war irgendwie vorprogrammiert. Nochmals, bitte, denken Sie darüber nach. Er geht aus seinem Haus, er blickt nur hin zum Tempel und schon kommt ihm der Gedanke, hier wird einmal der Messias kommen. Mein Herr wird hier zurückkommen. Hier werde ich ihn vielleicht einmal sehen. Er läuft durch diese geschichtsträchtigen Straßen Jerusalems. Er sieht diese Mauern. Und er denkt an die Worte, die wir zitiert haben. Er kannte die Psalmen. Er weiß, ich befinde mich in der Stadt des großen Königs. Meine Brüder und Schwestern, das hat diesen Mann doch fast automatisch dahin getrieben, dass er sich beschäftigt hat mit dem Kommen seines Herrn. Jeden Tag, an dem er durch diese Stadt wandelte, wurde er daran erinnert. Hier wird einmal mein Herr kommen. Ich werde ihn sehen. Und so wuchs die Erwartung in seinem Herzen und sie wurde von Tag zu Tag brennender. Weil der alte Simeon sich da aufhielt, wo alles von Gott zeugte, das müssen Sie sich jetzt gut merken, ja? Wo Gott selbst war, wurde ein fruchtbarer Boden geschaffen, auf dem seine Messias-Erwartung wie eine Pflanze anfing zu wachsen und sie wurde immer größer. Verstehen Sie, was ich Ihnen sagen möchte? Er war in der Stadt des großen Königs, wo er hinblickte. Er sah heilsgeschichtliche Dinge. Er sah den Tempel. Er wurde erinnert an die Worte, die wir gelesen haben, an die Aussagen über diese Stadt. Er sieht die Mauer des Tempels, er sieht vielleicht die äußere Mauer des Allerheiligen, des Heiligtums. Es kommt ihm automatisch ins Herz, der Gedanke, hier kommt mein Herr. Und er erwartet seinen Herrn. Und diese Erwartung fängt an zu wachsen und sie vertieft sich. Nochmals, wäre er irgendwo anders gewesen? Ja, ich sage nicht, er wäre nicht derselbe Simeon gewesen. Aber er hätte das alles nicht gesehen, was ihn stimulierte innerlich. Vielleicht verstehen Sie jetzt, was ich Ihnen sagen möchte. Vielleicht verstehen Sie jetzt ein bisschen, warum es in Ihrem Leben an einer brennenden Erwartung auf das Wiederkommen Jesu fehlt. Wissen Sie warum? Und ich sage es auch mir. Weil wir uns geistlich gesehen, zu wenig in Jerusalem aufhalten. Ja, was ist das? Was ist mein Jerusalem? Also die Antwort ist sehr einfach, ich werde es erklären, ja? Ihr Jerusalem, mein Jerusalem, jetzt im Sinne dieser Botschaft, ist ganz einfach der Ort, wo Ihr Herr sich aufhält. Die Stätte, wo er ist. Hier muss ich was sagen. Wir sagen manchmal so leichtfertig, Gott ist überall. Gott hält sich überall auf. Wissen Sie, das sagt die Welt auch. Ich war vor Jahren bei der Beerdigung meines Sekundarlehrers. Traurig. Der Pfarrer wusste nichts anderes zu sagen als, der Gottlieb Ganter war viel auf den Bergen. Da hat er sicher seinen Schöpfer gesehen. Es war eine ganz traurige Angelegenheit. Nein, Gottes Augen blicken überall hinein und hindurch. Das ist klar. Aber er hält sich nicht überall auf. Das ist auch klar. Sie sollten sich das merken. Sie müssen sich dort aufhalten, wo er ist. Wo er sich aufhält und nicht, wo er nicht ist. Und das war das, was damals das Jerusalem des alten Simeon kennzeichnete. Es war die Stadt, in der er überall seinen Gott erkennen konnte. Und weil er dort war, wo er seinen Gott erkennen konnte, wurde er sozusagen automatisch mit den Dingen in Berührung gebracht, die seinen Gott betrafen. Verstehen Sie, worum es geht? Er wurde immer daran erinnert, es kommt der Tag, da wird der Trost Israels kommen. Warum wurde er erinnert? Weil er in der Mauern Jerusalems war. Er wohnte dort, er hielt sich dort auf, wo er hinblickte. Er sah heilsgeschichtliche Dinge, er sah den Tempel, er sah alles Dinge, die hatten zu tun mit seinem Gott. Und er wurde daran erinnert. Hier wird der Messias erscheinen. Ich möchte Ihnen Folgendes sagen, nach dem Maße, wie Sie sich dort aufhalten, wo Ihr Herr ist, werden Sie innerlich eingestellt auf die Dinge Ihres Herrn. Jetzt kommt die Frage, was bedeutet denn das? Das ist natürlich alles schön, halte dich dort auf, wo dein Herr ist. Was bedeutet das? Ja, zunächst einmal Folgendes. Was ich Ihnen jetzt sage, sind nicht einfach meine Worte. Jesus Christus hat selber gefordert, klipp und klar, ich will, dass wo ich bin, dass da auch mein Diener sei. Können Sie nachlesen, Johannes 12, Vers 26. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und jetzt kommt es. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und das ist etwas, da müssen wir umdenken. Es ist nicht so, dass wo ich bin, dass da unbedingt der Herr auch sein muss. Ja, das andere ist, dass er versprochen hat, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich werde euch nie verlassen. Das ist etwas ganz anderes. Ich darf mich darauf verlassen, ich darf vertrauen. Der Herr lässt mich nie allein. Aber schauen Sie, ich nehme jetzt mal ein krasses Beispiel. Ja? Wenn ein junger Mensch, er ist Christ, Bursch oder Mädchen, vielleicht 16, 17 Jahre, eines Tages in die Disco geht, wo Drogen verkauft werden und so weiter. Ja, was denken Sie, wenn der Mensch sich, Mädchen oder Bursche, in dieser Disco aufhält, kann er dann sagen, mein Herr ist jetzt auch da. Die Gebete von gläubigen Eltern, begleiten solche Kinder. Aber Tatsache ist, und das haben wir alle erfahren, wo wir willentlich und wissentlich einen verkehrten Weg gehen, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir mit dem Kopf gegen die Mauer laufen. Das heißt, die Hand des Herrn ist nicht zwischen der Mauer und uns. Das müssen wir uns merken. Ja, es ist die Gnade des Herrn, dass er trotz allem seine Hand über uns hält. Sind wir untreu, er bleibt treu. Aber das nimmt nicht weg, dass wir Christen nicht denken müssen, dass unser Gott überall dahin kommt, wo wir hingehen. Wenn wir bewusst Orte aufsuchen, wo wir nicht hingehen sollten, da steht dann die Mauer und wir schlagen den Kopf an. Also, Jesus sagt, wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Was meint er damit? Ich will es mal so sagen. Jesus sagt damit Folgendes. Richtet euch nach mich. Streckt euch aus nach dem, was ich will. Nehmt die Position ein, die ich eingenommen habe. Kommt in dieser und jener Sache zu der Einsicht, die ich habe. Es ist nicht so, dass der Herr Jesus sich dahin bemühen muss, wo ich bin. Das ist einfach nicht so. Er muss sich nicht auf das Niveau meines Denkens sich herablassen. Ich werde immer danach streben müssen, herauszufinden, wo er ist. Was denkt er? Welche Position hat er eingenommen in dieser und jener Frage? Wenn wir das mehr tun würden, es gäbe viel weniger Streitigkeiten, auch in unserer eigenen Seele. Die ganze Sache wegen der Homosexualität, wo Christen auch schon den verkehrten Weg gehen. Wenn wir den Mut hätten zu sagen, was ist Gottes Position, dann gäbe es keine Diskussion. Dann würden wir diesen Standort einnehmen, den der Jesus einnimmt. Und damit verurteilen wir nicht diese Menschen, aber wir verurteilen die Sünde. Praktisch bedeutet das dann, dort zu sein, wo er ist, dass ich mich vor jedem neuen Weg, vor jedem neuen Schritt frage, würde Jesus diesen Weg auch wählen? Würde er sich auch entschließen, diesen Schritt zu unternehmen? Werde ich ihn antreffen auf diesem neuen Weg? Was denkt er darüber? Bei der Bekehrung war es umgekehrt. Da hat Gott sich in großer Liebe zu mir gekehrt. Er hat mich aufgesucht. Er hat mich zuerst geliebt. Warum? Weil ich nicht imstande war, ihn aufzusuchen. Das ist etwas ganz anderes. Er hat mich gesucht. Er hat mich gefunden. Er hat mich erlöst. Das war die Bekehrung. Das ist eine große Gnadentat. Aber nach der Bekehrung sieht das anders aus, Brüder und Schwestern. Ich trage als wiedergeborener Christ die Verantwortung, in allen Lebenslagen den Herrn aufzusuchen, nach seinem Willen zu fragen, seine Position zu ergründen, mir diese eigen zu machen. Und das ist ihr Jerusalem. Ich hoffe, Sie haben das Bild verstanden. Das ist ihr Jerusalem. Da müssen Sie sich aufhalten. Da, wo Ihr Herr ist. Und wissen Sie, was geschehen wird? Sie werden automatisch mit den Dingen in Berührung kommen, die Ihren Herrn betreffen. Warum habe ich keinen Hunger, Verlangen nach dem Wiederkommen des Herrn? Warum ist es vielleicht in Ihrem Herzen so? Weil wir uns ganz allgemein zu wenig dort aufhalten, wo er ist. Erforschen, was er denkt. In allen Lebenslagen. Unsere Frage lautete, wie werden wir Erwartende, wie werden wir erfüllt mit Verlangen nach dem baldigen Kommen des Herrn Jesus Christus? Die Antwort lautet, halte dich wie Simeon in Jerusalem auf, begib dich dorthin, wo dein Gott ist, oder um es mit Kolosser 3, Vers 1 zu sagen, so seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Ich hoffe, wir haben dieses Bild verstanden. Sie werden nach dem Maße Verlangen bekommen, dass der Herr wiederkommt, nach dem Maße sie sich aufhalten, wo er ist, in ihrem ganz praktischen Leben. Bleiben Sie in Ihrem Jerusalem. Eine weitere Antwort auf die Frage, wie werde ich erfüllt mit einem tiefen Verlangen nach dem Kommen unseres Herrn Jesus, finden wir wiederum in Vers 25 von Lukas 2. Da heißt es nicht nur, und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon, sondern dann heißt es weiter, und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig. Simeon war fromm und gottesfürchtig. Ohne Zweifel war dies ein Grund mehr, weshalb dieser Mann zu einem Erwartenden wurde. Wahre Frömmigkeit, und das lehrt die Bibel, und von Herzen kommende Gottesfurcht ist immer und in allem, was das Glaubensleben eines Christen betrifft, der Schlüssel. Ja? Paulus schreibt dem Timotheus über Frömmigkeit, denn die Frömmigkeit ist zu allen Dingen nütz und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Die Frömmigkeit ist ein großer Gewinn. Das 1. Timotheus 4, Vers 8 und 6, Vers 6. Und in Bezug auf Gottesfurcht wurde dem Hiob durch einen seiner Freunde gesagt, ist nicht deine Gottesfurcht dein Trost, Hiob? Hiob 4, Vers 6. Also Frömmigkeit und Gottesfurcht bilden tatsächlich ein festes Fundament im Leben eines Gläubigen, auf dem weiter aufgebaut werden kann. So war es beim alten Simeon. Er war fromm, er war gottesfürchtig und er wurde zum Erwartenden, zu einem, der auf seinen Herrn wartete. In dieser Reihenfolge steht das ja in unserem Vers, Lukas 2, Vers 25. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon und dieser Mann war erstens fromm, zweitens gottesfürchtig und drittens wartete er auf den Trost Israels. Wie werden wir Erwartende, meine Brüder und Schwestern? Wie werden wir erfüllt mit tiefem Verlangen nach dem Kommen unseres Herrn und Heilandes, indem wir zu Menschen werden, die wahrhaft fromm und gottesfürchtig leben? Darüber möchte ich jetzt nicht weiter reden. Ich denke, das geht über in das Erste. Bleib in deinem Jerusalem. Das ist Frömmigkeit, das ist gottesfürchtig. Also lass uns leben wie der alte Simeon. Da werden wir die Erwartung, die er hatte, in unserem Herzen verspüren. Auch hier möchte ich sagen, es geht nicht darum, dass ich mit Krampf und Anstrengung ein Mensch werde, der anfängt, seinen Herrn zu erwarten. Nein, lasst uns mit Fleiß darauf bedacht sein, fromm und gottesfürchtig zu leben. Und wir werden sehen, was Gott alles in uns bewirken kann. Oder, um dies mit einem bekannten Wort zu unterstreichen, Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Ja, hier ist die Rede, das müssen wir sagen, über Essen, Trinken und Kleidung. Also, das alles wird uns zufallen, wenn wir gottesfürchtig leben. Aber wie viel mehr werden uns auch geistliche Güter zufallen, wenn wir fromm und gottesfürchtig leben. Also, lebt fromm und gottesfürchtig und ihr werdet zu Erwartenden. Bleibt in eurem Jerusalem und ihr werdet zu Erwarteten, zu Menschen, die mit Sehnsucht Ausschau halten nach dem Kommen ihres Herrn. Wir kommen zum letzten Abschnitt dieser Weihnachtsbotschaft. Und hier geht es noch um den Ausdruck Trost Israels. Ich finde es so besonders, dass in unserem Text, Lukas 2, Vers 25, steht, dass Simeon auf den Trost Israels wartete. Es hätte hier genauso gut heißen können, er wartete auf den Messias. Warum nicht? Oder er erwartete den König Israels. Oder er wartete auf den Sohn Davids. Das alles wäre auch zutreffend gewesen. Aber nein, es heißt hier, siehe, es war ein Mann in Jerusalem mit Namen Simeon und dieser wartete auf den Trost Israels. Das ist natürlich in erster Linie für Israel. Das ist eine ganze Botschaft, nur an Israel. Aber meine Brüder und Schwestern, es ist eine Botschaft für Sie und für mein Herz. Und ich hoffe so, dass dies heute jetzt als Weihnachtsbotschaft wirklich in Ihr Herz eindringt. Sehen Sie, wir, die wir auf unseren Herrn warten, warten auf den größten Trost, der uns je widerfahren ist und widerfahren wird. Es gibt so viel Not heute, auch unter Christen. Es gibt viel Krankheit unter Christen. Es gibt in dieser Endzeit so viele Anfechtungen. Vielleicht mehr als früher, zumindest ältere Geschwister bezeugen das. Der Kampf gegen die Sünde ist manchmal so extrem, dass es uns manchmal wirklich schwer werden will. Und man könnte den Mut verlieren. Hier haben wir Christen, die wir unseren Herrn erwarten, einen gewaltigen Trost. Wenn er kommt, Jesus, begegnen wir dem größten Tröster, den es je gegeben hat auf dieser Erde. Wir werden in ihm den sehen, der endgültig einen Strich macht unter allem gewesenen Leid. Warum sage ich Ihnen das? Schauen Sie, das sind Dinge, die wissen wir. Das wissen wir, das ist alles da oben. Die Frage ist, wie sieht es in der Praxis aus? Unlängst hat ein Bruder gesagt, und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen, ein Bruder unseres Werkes, er sagt, wenn jemand krank ist, eine schwere Krankheit hat, dann sind wir immer sofort darauf bedacht, zu sagen, du wirst wieder gesund, wir beten um Genesung, wir beten, dass er gesund wird, aber wir haben nicht den Mut zu sagen, vielleicht ist dieser Weg, den du jetzt gehst, das Tor zur Ewigkeit, wo du schlussendlich den sehen wirst, der über all diesem steht, der dir so viel Trost geben wird, wie du es jetzt nicht für möglich hältst. Ich habe darüber nachgedacht und ich meinte, es stimmt. Ich bin überzeugt, wir sollten, wenn wir mit kranken Geschwistern reden und beten, sollten wir immer im vollen Glauben darauf hinweisen, der Herr ist ein Arzt, 100%. Darum beten, Herr, mach ihn gesund, rühr ihn an, so schlimm die Krankheit ist. Aber vielleicht sollten wir auch den Mut haben, um darauf hinzuweisen, dass vielleicht der Weg, den der Bruder oder die Schwester geht, das Tor zur Ewigkeit ist. Und Simon sagt, ich erwarte den Trost Israels. Ich möchte allen, die angefochten sind, die in Not sind, die Probleme haben, ich möchte es ihnen als Weihnachtsbotschaft mitgeben, in ihr Herz hineinreden. Denken Sie an das, was kommt. Klar, wir erwarten Jesus, den König. Wir erwarten ihn als Herrscher. Wir erwarten den Herrn aller Herren. Aber ich sage Ihnen, in erster Linie erwarten wir gläubige Christen, Jesus Christus, unseren Tröster, der alle Tränen abwischen wird. Von allen Angesichten. So steht es geschrieben. Und wissen Sie, ich glaube, und das möchte ich Ihnen sagen, dass der Herr möchte, dass wir heute, die wir hier auf Erden sind und vielleicht in Anfechtung verkehren, dass wir daran denken, dass wenn er kommt, dann kommt er als der Trost. Was sagte der Herr Jesus, als er mit seinen Jüngern über das Abschiednehmen sprach? Johannes 14, Vers 16. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, der bei euch sei in Ewigkeit. Legt Betonung auf die drei Worte, einen anderen Tröster. Was sagt er? Einen anderen Tröster. Diese Worte besagen, ich bin der Tröster, sagt er. Ich, Jesus. Ich gehe jetzt, ich sende einen anderen Tröster. Also er sagt, ich bin der wahre Tröster. Und so können wir glauben und uns darauf verlassen, wenn er kommt und wenn für uns der Tag angebrochen ist, werden wir ihn kennenlernen als das, was Simeon hier anzeigt. Er wartete auf den Trost Israels. Jesus will, dass wir seine Wiederkunft, unsere Zukunft bei ihm als Trost sehen. Vielleicht noch ein Beispiel. Der Jesus sagt die Verleugnung des Petrus voraus. Johannes 13, Vers 38, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Bitte stellt euch das vor, sie sitzen da in der Runde, die Apostel, der Petrus hat noch ganz laut gesagt, Herr, wenn dich alle verlassen, ich nicht, ich sterbe für dich. Und dann kommt eben dieses Wort, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Wissen Sie, was wahrscheinlich geschehen ist? Die Jünger sind sehr erschrocken, die haben das alle gehört. Und was geschieht jetzt? Im nächsten Vers, Sie können es nachlesen, also Johannes 13, 38, das Wort des Herrn, du wirst mich verleugnen. Und im nächsten Vers, 14, Vers 1, sagt der Herr, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott, glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, komme ich wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Hier ist Folgendes geschehen. Jesus weist den Petrus hin auf das, was er tun wird. Das klang hart, die Jünger erschrecken. Was tut Jesus? Er nimmt diesen Schreck weg, indem er sagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott, glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Merkwürdig, nicht wahr? Er tröstet die Jünger, die jetzt diesen Schreck haben erlebt, indem er sie hinweist auf das, was kommt. zukünftige himmlische Haus. Das ist ganz gewaltig. Das müssen Sie mal lesen. Sie müssen mal die Kapitelüberschriften und die Kapitelzahlen wegdenken. Haben Sie einen Text? Petrus hört das, die Jünger hören es, sie erschrecken. Und unmittelbar danach der Trost. Welcher Trost? Er weist sie hin auf den Himmel. Meine Brüder und Schwestern, der Trost Israels. Simeon hat gesagt, dass er auf den Trost Israels wartet. Er hat nicht irgendeinen Herrn erwartet, hat nicht in erster Linie den Messias erwartet, obwohl es alles dieselbe Person ist, aber es steht ganz klar schwarz auf weiß, er erwartete den Trost Israels. Und die Jünger, sie wurden getröstet mit dem, was Jesus sagt über die Ewigkeit. Habt keine Angst, sagt er, dass ihr jetzt mit dieser negativen Sache konfrontiert wurde, denn im Hause meines Vaters sind Wohnungen für euch bereit. Ihr werdet einmal alle dort sein. Hat keinen Zusammenhang mit dem, was er zu Petrus sagte. Und doch hat es einen Zusammenhang. Trost nach Schreck. Unser Jesus will, dass seine nahende Wiederkunft uns jetzt schon in allen Lebenslagen zum Trost wird. Ist das nicht gewaltig? Ganz besonders dürfen diejenigen unter uns sich dieses Trostes freuen, die einen lieben Menschen verloren haben. Nachdem Paulus über die Auferstehung der Heimgegangenen spricht, dann sagt er, dass wir mit ihnen zusammen entrückt werden. Dann fügt er noch hinzu, 1. Thessalonicher 4, Vers 18, so tröstet euch nun untereinander mit diesen Worten. Also, wir warten wie Simeon auf den Trost Israels. Ist das nicht eine Hoffnung, die uns triumphieren lässt? Nehmen Sie das bitte mit als Weihnachtsbotschaft. Ich fasse zusammen. Erstens, Simeon wohnte in Jerusalem, der Stadt des großen Königs. Überall sah er Dinge, die erinnerten ihn an seinen Gott. Und so wurde er ein Mann, der seinen Herrn erwartete. Zweitens, Simeon war fromm und gottesfürchtig. Ohne Zweifel war auch dies ein Grund, weshalb dieser Mann zu einem Mann wurde, der wartete auf den Trost Israels. Frömmigkeit, Gottesfürchtigkeit, Gottesfurcht, das Fundament für alle Dinge im christlichen Glaubensleben. Drittens, Simeon wartete nicht in erster Linie auf den Messias oder auf den König Israels oder auf den Sohn Davids, was alles natürlich zutreffen würde, sondern auf den Trost Israels. Das ist ihre und meine große Hoffnung. So tröstet einander nun mit diesen Worten. Amen.
Für die Menschen und wird König sein. als höchster Herr. Schon bald dort in der Krippe eines Stalles wird er als ein Kind geboren sein.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema »Der Mann, der auf seinen Heiland wartete«, und wir hoffen, dass es Ihnen geistlich etwas zu sagen hatte. Falls Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie, betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!